Vergesslichkeit gehört zu unserem Leben und das ist ja nicht immer negativ. Denn manchmal ist es ganz gut, wenn wir schlechte Erfahrungen vergessen können und sie nicht ständig in Gedanken präsent bleiben. Stellt euch vor, alles, was wir je erlebt hätten, würde uns ständig präsent sein, würden nie etwas vergessen. Also von daher ist Vergesslichkeit gar nicht so schlecht. Bei Prüfungen hingegen ist es eher ärgerlich, wenn ich mich an das Gelernte nicht mehr erinnern kann. An das Nicht-Gelernte erinnert man sich ja eh nicht. Aber wenn man sich an das Gelernte nicht erinnern kann, das ist ärgerlich. Umständlich wird es auch, wenn ich in einer fremden Stadt nicht mehr weiß, wo ich mein Auto geparkt habe. Das kann zu sehr aufwendigen Suchaktionen führen. Aber es gibt auch viel Wichtigeres, das wir nie vergessen sollten. Wenn ich verheiratet bin, sollte ich nie vergessen, dass ich verheiratet bin und was ich meinem Partner versprochen habe. Sonst könnte ich auf die Idee kommen, mit jemand anderem ein Verhältnis anzufangen, so wie es der amerikanische CIA-Chef leider getan hat. Und als Christen gibt es auch wichtige Tatsachen, die wir nicht vergessen dürfen. Etwas vom Wichtigsten, das wir nie, wirklich nie vergessen dürfen, damit wir auf Kurs bleiben, so heißt das ja unsere Predigtreihe, dann muss mir immer klar sein, was Gott für mich getan hat. Wenn ich das vergesse, wenn ich vergesse, wo das Fundament meines Glaubens ist, dann werde ich über kurz oder lang nicht mehr ein Leben führen, das Gott gefällt. Schlussendlich werde ich so leben, dass mein Leben zerstört wird. Petrus sagt über Christen, die vom Kurs abgekommen sind, ein solcher Mensch hat vergessen, dass er vom Schmutz seiner früheren Sünden gereinigt wurde. Er hat es vergessen. Vergesslichkeit im Alten Testament wird immer wieder erwähnt, sehr verheerend. Israel hat vergessen, was Gott an ihnen getan hat. Also Vergesslichkeit im Glaubensleben kann verheerende Folgen haben. Nun, Paulus weiß, wie wichtig es ist, dass wir genau wissen, warum wir glauben und was wir glauben. Er weiß, wie wichtig es ist, dass wir nie vergessen, was Gott an und für uns getan hat. Und wenn es darum geht, dass wir im Glauben auf Kurs bleiben, dann müssen wir nicht nur das Ziel vor Augen haben, das ist das eine, sondern wir müssen auch wissen, wie wir sozusagen die Lizenz erhalten haben, damit wir überhaupt auf dieses Ziel zusteuern können. Damit wir überhaupt zugelassen sind zu diesem Ziellauf. Und Paulus wird nicht müde, die Grundlagen unseres Glaubens immer wieder zu betonen. Und wenn ihr den Kolosserbrief, wo wir jetzt ja drin stecken, nochmals von Anfang an zu Hause lest, dann merkt ihr, wie Paulus immer wieder die Fundamente beleuchtet, immer wieder von dieser Seite und von der anderen Seite. Das macht er auch in dem Abschnitt, den wir heute betrachten werden. Ich lese den Abschnitt im Kolosserbrief, Kapitel 2, die Verse 11 bis 15. Verbunden mit Jesus seid ihr auch beschnitten worden. Allerdings handelt es sich dabei nicht um einen äußerlichen Eingriff an eurem Körper, sondern um das Ablegen der von der Sünde beherrschten menschlichen Natur. Das ist die Beschneidung, die unter Christus geschieht. Ihr wurdet zusammen mit ihm begraben, als ihr getauft wurdet. Und weil ihr mit ihm verbunden seid, seid ihr dann auch zusammen mit ihm auferweckt worden. Denn ihr habt auf die Macht Gottes vertraut, der Christus von den Toten auferweckt hat. Ja, Gott hat euch zusammen mit Christus lebendig gemacht. Ihr wart nämlich tot aufgrund eurer Verfehlungen. Und wegen eures unbeschnittenen, sündigen Wesens. Doch Gott hat uns alle unsere Verfehlungen vergeben. Den Schuldschein, der auf unseren Namen ausgestellt war und dessen Inhalt uns anklagte, weil wir die Forderungen des Gesetzes nicht erfüllt hatten, hat er für immer für nichtig erklärt. Er hat ihn ans Kreuz genagelt und damit für immer beseitigt. Und die gottfeindlichen Mächte und Gewalten hat er entwaffnet und ihre Ohnmacht vor aller Welt zur Schau gestellt. Durch Christus hat er einen triumphalen Sieg über sie errungen. Nun, was Paulus zuerst sagt, ist für uns vermutlich überraschend und unverständlich. Verbunden mit Jesus seid ihr auch beschnitten worden. Was? Beschnitten? Wie muss man das verstehen? Sozusagen aus heiterem Himmel spricht Paulus hier von Beschneidung. Und vielleicht gibt es einige, die nicht wissen, was mit dieser Beschneidung gemeint ist. So will ich das zuerst einmal die Beschneidung erklären und dann sagen, warum Paulus überhaupt das hier erwähnt. Entschuldigung. Gott hat sich mit Abraham verbunden und hat Abraham versprochen, er werde ihn und seine Nachkommen begleiten und mit ihnen verbunden bleiben. Die Leute, die Nachkommen, werden die Möglichkeit bekommen, sich mit Gott zu versöhnen. Und darum würde ihnen der Weg, und dadurch würde ihnen der Weg in den Himmel geöffnet. Und sogar ein einziger Nachkomme wird dafür kommen, damit alle Menschen diese Möglichkeit bekommen, sich mit Gott zu versöhnen. Und dieser Nachkomme ist übrigens Jesus. Nun, damit dieses Versprechen nicht vergessen wird und die leiblichen Nachkommen von Abraham immer wieder daran erinnert werden, dass sie in einer besonderen Verbindung mit dem Schöpfer bleiben, ordnete Gott dann, dass alle Männer die Vorhaut entfernen sollen. Ihr müsst bei allen Männern die Vorhaut am Geschlechtsteil entfernen. Dies soll das Zeichen dafür sein, dass ich meinen Bund mit euch geschlossen habe. Das soll den Juden immer vor Augen führen, dass sie zu Gott gehören, dass sie Gottes Volk sind. Bis heute werden die jüdischen Buben 8 Tage nach der Geburt beschnitten. Aber leider zeigte die Beschneidung nicht die erwünschte Wirkung. Die Nachkommen Abrahams beschnitten sich zwar, aber sie lebten, als würde Gott nicht existieren. Es hatte keine Auswirkungen. Sie veränderten sich nicht, sie lebten, als Gott nicht da wäre. Und bereits Mose sagte dem Volk Israel, seid endlich nicht mehr widerspenstig, am Körper seid ihr beschnitten, aber ihr müsst auch euer Herz beschneiden. Das haben nichts verändert, ist nur äußerlich Krimskrams, was ihr macht. Aber die Idee Gottes war eine ganz andere. Dieses äußere Zeichen soll ein Zeichen sein für eine innere Haltung. Doch warum erwähnt Paulus gegenüber den Christen in Kolosse diese Beschneidung? Das, was ich jetzt erklärte, das liegt weit über tausend Jahre zurück. Aber die Beschneidung war eben auch zur Zeit, als Jesus lebte, immer noch präsent bei den Juden. Ja, bis heute, Jesus selber wurde beschnitten. Für viele Juden, die auch zum Glauben an Jesus fanden, war es unverständlich, dass ein Mensch ohne Beschneidung gerettet werden kann und am Erbe, das Gott Abraham versprach, teilhaben könnte. Deshalb verlangten einige Juden von den Heiden, die zu Jesus fanden, sie müssten sich beschneiden lassen, sonst könnten sie keinen Anteil am Reich Gottes bekommen. Sie wären nach wie vor verloren. Sie waren überzeugt, der Glaube allein an Jesus genügt nicht. Es braucht mehr, mindestens die Beschneidung. Das gibt es ja immer wieder, diese Erscheinung. Dass Menschen kommen und meinen, es braucht noch mehr als Jesus. es bräuchte noch etwas dazu. Nein? Aber das sorgte für große Verunsicherung unter den Christen, die nicht beschnitten waren. Sie fragten, müssen wir uns jetzt noch beschneiden lassen, um wirklich gerettet zu werden? Nein und nochmals nein, sagt Paulus. Verbunden mit Christus seid ihr auch beschnitten worden. Ihr seid beschnitten. Lasst euch durch diese Leute nicht durcheinander bringen. Indem ihr an Jesus glaubt und ihm nachfolgt, seid ihr beschnitten. Allerdings, sagt er dann, handelt es sich dabei nicht um einen äußerlichen Eingriff an eurem Körper, sondern um das Ablegen der von der Sünde beherrschten menschlichen Natur. Diese Beschneidung wurde also nicht am Körper vollzogen, denn das hatte ja in der Vergangenheit bei den meisten überhaupt keine Wirkung gezeigt. Diese Beschneidung geschah an euren Herzen. Diese Beschneidung veränderte euer Wesen fundamental. Durch Jesus ist erfüllt, was bereits Mose gesagt hatte. Gott selbst wird eure Herzen beschneiden und die Herzen eurer Nachkommen, sodass ihr den Herrn, euren Gott, mit ganzem Herzen, mit allen Kräften lieben könnt und dadurch euer Leben rettet. So etwas kann eben nur Gott in einem Leben bewirken. Diese grundlegende Veränderung eines Menschen geschieht einzig und allein aus Gottes Kraft. Das ist die Beschneidung, die unter Christus geschieht. Und damit nun kein Missverständnis entstehen kann, wie und wann diese Beschneidung in einem Leben stattfindet, sagt Paulus genau wann und wo Herzen beschnitten werden. Das ist sehr interessant. Wann und wo? Ihr wurdet zusammen mit Jesus begraben, als ihr getauft wurdet. Und weil ihr mit ihm verbunden seid, seid ihr denn auch zusammen mit ihm auferweckt worden. Denn ihr habt auf die Macht Gottes vertraut, der Christus von den Toten auferweckt hat. In der Taufe habt ihr bezeugt, dass ihr mit Christus gestorben seid und ihr habt bezeugt, dass ihr zu einem neuen Leben erweckt worden seid. Dort sind eure Herzen beschnitten worden. Dort ist etwas Neues entstanden. Hier noch dieses Schema, das einige kennen, ein einfaches Schema, vielleicht macht mir mal jemand ein kompliziertes, das trotzdem einfach zu verstehen ist, aber vielleicht grafisch noch etwas schöner. Wir sehen hier eigentlich, was die Taufe bezeugt, was man in der Taufe bezeugt. Wir sind gestorben mit Christus, begraben mit ihm und auferweckt mit ihm. Und das ist alles möglich, weil Jesus für uns am Kreuz starb, wie wir noch sehen werden. Früher, da wo die Bibel geschrieben wurde, war es klar, da gab es gar keine ungetauften Christen. Da hat jemand sich entschlossen, Jesus nachzufolgen und dann hat man ihn sofort getauft. Und die Taufe war damals so wie heute, wie wir sagen, dass wir unser Leben in einem Gebet Gott anvertrauen. Damals hat man einfach gesagt, ah, du wirst Jesus nachfolgen, dann bekenne deine Sünden und wir taufen dich. Und heute sagen wir, aha, du willst Jesus nachfolgen, dann bekenne deine Sünden und lade Jesus in dein Leben ein. Wir taufen meistens Monate oder Jahre später, das ist auch gut, besser als überhaupt nicht. Aber das Ursprüngliche ist, dass man sofort getauft wird. Heute würde Paulus vermutlich schreiben, ihr habt euer Leben Jesus anvertraut und euch entschlossen, ihm nachzufolgen. Ihr habt euch im Gebet Jesus anvertraut oder ihr habt euch bekehrt. Dort geschieht die Beschneidung der Herzen. Dort wird das Wesen des Menschen, das menschliche Wesen erneuert. Und wer das heute macht, der bekommt wie damals das Leben geschenkt, das neue Horizonte öffnet. Und wenn du diesen Schritt gemacht hast, dann gilt das, was Paulus sagt, auch für dich. Ja, Gott hat euch zusammen mit Christus lebendig gemacht. Ihr seid lebendig geworden. Und dieses neue Leben in Christus hat einen hohen Preis, den kein Mensch bezahlen kann. Denn jeder Mensch steht einem riesengroßen Problem gegenüber. Ihr wart nämlich, sagt Paulus, tot. Tod aufgrund eurer Verfehlungen, wegen eurem unbeschnittenen sündigen Wesen. Wir waren tot. Tot. Zwar leben wir, aber wir sind in den Augen Gottes tot. Man kann sich das vielleicht einfach vorstellen, tot ist, wer von Gott nicht ansprechbar ist. Wenn ich mit jemandem sprechen will und der mir einfach nie eine Antwort gibt, dann ist er wie tot. Und Menschen sind tot, weil sie taub sind, für Gott nicht ansprechbar. Wer tot ist, der ist verloren für Zeit und Ewigkeit. Verursacht ist dieser Tod durch unser sündiges Wesen. Unbeschnittenes und sündiges Wesen meint hier, dass wir ohne den Schöpfer leben. Wir leben nach unseren eigenen Regeln. Wir wollen selber Gott sein. Und wer so lebt, der kann durchaus ein interessantes, glückliches und abwechslungsreiches Leben führen. Es ist nicht so, wie manche Christen meinen, dass wer nicht Christ ist, nicht glücklich ist. Das ist ein Irrtum. Es gibt viele glückliche Leute. Das ändert aber nichts an der Tatsache, dass wir ohne Gott tot sind und zwar wegen unserem sündigen Wesen. Ich kann glücklich sein und tot. Ich kann reich sein und tot. Ich kann arm sein und tot. Tod ist ein Zustand, bezeichnet das Verhältnis von mir zu Gott. Und mir ist bewusst, dass viele Menschen denken, es sei schon in Ordnung, wie sie sind und wie sie leben. Sie meinen, Gott hätte kein Problem mit ihnen. Warum denn auch? Wenn überhaupt, haben sie ein Problem mit Gott? Sie leben wie kranke Menschen, die noch nichts von ihrer Krankheit ahnen. Sie spüren nichts, sie fühlen sich pudelwohl und meinen deshalb rundherum gesund zu sein. Würden sie dann aber zum Arzt gehen und sich untersuchen lassen, würde ein Blutuntersuchen vielleicht schon zeigen, dass sie eigentlich krank sind. Die Bibel bemerkt zu Menschen, die so leben, es gibt Leute, die behaupten, ein reines Gewissen zu haben, obwohl nichts von ihrem Schmutz abgewaschen ist. Sie meinen, es sei alles okay. Sie meinen, sie seien gut, obwohl sie das nicht sind. Sie meinen, Sünde hätte nichts mit ihrem Leben zu tun. Oder sie sind einfach stolz und denken, sie seien über allem erhaben. Sie verlassen sich auf ihr vieles Geld und brüsten sich mit ihrem großen Reichtum. Aber mit Geld kann man eben nicht alles regeln. Vieles kann man regeln mit Geld, aber nicht alles. Man kann vielleicht sein Gewissen beruhigen, aber man kann sich nicht von der Sünde freikaufen. Der reichste Mensch dieser Welt kann das nicht tun. Gott ein Menschenleben abzukaufen ist unmöglich. Auch sein eigenes Leben kann niemand auslösen. Jeder Mensch hat ein ernsthaftes Problem, ob er das erkennt und wahrhaben will oder nicht. Und Gott hat für uns eine Lösung, die eine Lösung. Eine Lösung, die ihn sehr viel gekostet hat. Durch einen Propheten sagt er, mir hast du Arbeit gemacht mit deinen Sünden und hast mir Mühe gemacht mit deinen Missetaten. Gott hat sich die Mühe gemacht, damit wir unsere Schuld loswerden können. Damit wir mit ihm uns versöhnen können. Denn Gott hat uns alle unsere Verfehlungen vergeben. Alle. Und wie sah diese Mühe, diese Arbeit aus? Er schickte seinen Sohn in diese Welt und ließ ihn hinrichten. Er ließ ihn so behandeln, wie wir hätten behandelt werden müssen. Er ließ seinen Sohn für unsere Schuld bezahlen. Den Schuldbrief, Schuldschein, der auf unseren Namen ausgestellt war, dessen Inhalt uns anklagte, weil wir die Forderungen des Gesetzes nicht erfüllt hatten, hat er für nicht mehr gültig erklärt. Er hat ihn ans Kreuz genagelt und damit für immer beseitigt. Mit Jesus hat er unsere Schuld ans Kreuz genagelt. Jesus hat den hohen Preis bezahlt, den niemand von uns bezahlen kann. Und das hat Gott schon viele hunderte Jahre früher angekündigt. Den Propheten Jesaja, durch den Propheten Jesaja sagt er, wir gingen alle in die Irre wie Schafe, ein jeder sah auf seinen Weg. Und ich liebe diesen Satzteil. Aber der Herr warf unser aller Sünde auf ihn. Das ist ein so unglaublich starkes Bild. Gott nimmt diesen Schuldbrief und wirft alles auf Jesus. Alles auf ihn. Meine ganze Schuld wird auf ihn geworfen. Gott nimmt mir die Schuld ab. Etwas, was nur er kann. Das ist also die Lebensgrundlage eines Christen. Jesus, der für meine Schuld am Kreuz bezahlt hat. Dadurch bekommen wir ewiges Leben. Dadurch wurde uns die Türen zum Himmel aufgestoßen. Aber nicht nur das. Auch unsere Lebensqualität nimmt zu. Wir sind nicht mehr Spielball finsterer Mächte, die uns in die Irre führen. Jesus hat Gott feindlichen Mächte und Gewalten entwaffnet und ihre Ohnmacht vor aller Welt zur Schau gestellt. Durch Christus hat er einen triumphalen Sieg über sie errungen. Paulus wird nicht müde und lest nochmal den Kolosserbrief vom ersten Kapitel an. Er wird nicht müde zu wiederholen, dass Jesus jede Macht im Himmel und auf Erden gegeben ist, dass er über allem steht. Und hier nochmals, er betont nochmals den Sieg über alle Mächte, auch über die finsteren Mächte. Ihm ist es wichtig, den Christen klarzumachen, dass sie keine anderen Götter brauchen. Er will klarmachen, wie lächerlich und bedauernswert Menschen sind, die Götter und Heilige anrufen um Hilfe. Denn wer will helfen? Wer ist stärker als Jesus? Wer ist mächtiger als er? Weder Teufel noch Dämonen sind stärker als Jesus. Der Gekreuzigte triumphiert über die Mächte. Jesus ist immer und in jedem Fall stärker und mächtiger. Und das schreibt Paulus auch sehr eindrücklich nach Ephesus. Christus steht jetzt hoch über allen Mächten und Gewalten, hoch über allem, was Autorität besitzt und Einfluss ausübt. Er herrscht über alles, was Rang und Namen hat, nicht nur in dieser, sondern auch in der zukünftigen Welt. Jesus ist über allem erhaben und mit seinem Tod am Kreuz hat er alle finsteren Mächte besiegt. Zu diesem Jesus gehören wir, wenn wir geschnittenen Herzen haben. Und wo gibt es größere Geborgenheit als bei ihm? Vergiss nie, was Jesus an dir und für dich getan hat. Er hat dir ewiges Leben geschenkt und dafür hat er einen unglaublich hohen Preis bezahlt. Und damit du das nicht vergisst, ist wichtig, dass ich das mir immer wieder in Erinnerung rufe. Da gibt es verschiedene Wege. Ein Weg, den viele von euch wählen, ist, dass ihr zum Gottesdienst kommt am Sonntag. Das ist ein Weg, wie wir dran bleiben können, immer wieder von Jesus hören, was er für uns getan hat. Indem wir unsere Bibel lesen, indem wir nicht müde werden, Jesus im Gebet für die Erlösung zu danken. Ich sage das ja oft und ich wiederhole es halt immer wieder. Ich weiß nicht, vielleicht gibt es einige Tage in meinem Leben, aber es gibt wenige Tage, seit ich Christ bin, an denen ich nicht mindestens einmal Gott danke und Jesus danke, dass er für mich am Kreuz gestorben ist. Ich will nie vergessen, was Jesus für mich getan hat, egal ob ich in einer depressiven Stimmung bin, ob ich glücklich bin, egal. Und falls du noch nicht zu Jesus gehörst, falls du bis jetzt gemeint hast, mit Sünde hättest du nichts zu tun, bei dir sei alles okay, du bist glücklich und fühlst dich wohl, was ich dir ja gönnen mag. Aber das ändert nichts, dass du dann doch vielleicht tot bist in den Augen Gottes. Du kannst jetzt zu Jesus kommen, heute Morgen. Deine Sünden bekennen und neues Leben erhalten. Du kannst erfahren, wie dein Leben neu wird. Denn wenn jemand zu Christus gehört, ist eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, etwas Neues hat begonnen. Vergessen wir nie, was Jesus für uns getan hat. Ich bete mit uns. Ich möchte dir danken, Herr Jesus. Es ist für uns fast nicht fassbar zu begreifen, was du für uns getan hast. Weil wir oft gar keine Vorstellung davon haben, was mit uns geschehen würde, wenn du uns nicht erlöst hättest. Wie wir leben würden, wenn wir dir nicht begegnet wären oder wenn du uns nicht begegnet wärst. Ich für mich weiß, mein Leben wäre eine Katastrophe geworden ohne dich. Du hast mich von so vielen Abwegen bewahrt und ich danke dir von Herzen. Und vor allem hast du mir ewiges Leben geschenkt. Hast meine Sünde weggenommen. Hast für mich bezahlt. Und das aus Liebe zu uns. Und lass uns nie vergessen, was du für uns getan hast. Lass uns nie vergessen, dass du mächtiger und stärker bist als jede Macht, die je irgendwo auftauchen könnte, sei es in der sichtbaren oder unsichtbaren Welt. Du stehst über allem. Und du hast am Kreuz alles besiegt, auch die finsteren Mächte. Und wenn wir uns dir anvertrauen, so stehen wir unter deinem Schutz und dafür möchte ich dir von Herzen danken. Und schenke, dass noch viele Menschen, die denken, sie würden ja gut und recht leben, was sie ja vermutlich auch tun, dass sie verstehen, dass es um viel, viel mehr geht. Dass es um das ewige Leben geht. Und dass sie nicht so gut sind, wie sie von sich denken. Dass sie dich brauchen, auch die Erlösung durch dich. Wir beten dich an und rühmen deinen wunderbaren Namen. Amen.